Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippert. Schön, dass du dich entschieden hast, wieder einzuschalten beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und ich glaube, heute lohnt sich's, ein wenig zuzuhören, denn es gibt eine neue Rubrik. Trommelwirbel. Eine Rubrik, die es jetzt regelmäßig, unregelmäßig geben wird. Je nachdem, ab und zu werde ich mir dann mal die Zeit nehmen und einen Podcast in dieser Kategorie dann erstellen. Welche Kategorie ist das? Das ist die Kategorie Roy bespricht Sachen aus dem Betreut Campus. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal nur der Arbeitstitel, aber vielleicht finde ich dafür noch was Cleveres. Aber es bedeutet, dass ich mir eure Fälle bzw. eure Anfragen, die ihr in den Betreut Campus gestellt habt, einfach mal nehme und die ein bisschen genauer durchleuchte. Also mehr als nur 2-3 Zeilen oder auch die Antworten. Ich gebe da einfach mal meinen Senf dazu und das Ganze jetzt halt über das Mikrofon. Und ich habe 3 Fälle rausgesucht, die jetzt so relativ aktuell waren. Wir sind jetzt im Dezember 2025 und die möchte ich jetzt gerne noch einmal mit euch durchspielen. Starten wir gleich mit dem ersten Fall. Ja, Betreuter ist 19 Jahre alt und wohnt bei den Eltern seiner Freundin. Er ist seit heute arbeitslos und war noch nicht ein Jahr beschäftigt. Steht ihm somit kein Arbeitslosengeld zu. Das ist an sich so richtig. Nun soll er bei den Eltern seiner Freundin ausziehen. Eine Wohnung bekommt er wohl nicht, da er noch keine 26 und die Eltern theoretisch unterhaltspflichtig sind. Dennoch wurde ein Antrag auf Elternunterhalt seitens der Behörde abgelehnt. Okay. Zurück zu Ihnen möchte er aber auf keinen Fall, aufgrund von Gewalterfahrungen. Ich habe ihn erst seit ein paar Tagen und noch nicht alle Infos zusammen. Welche Möglichkeiten hat der Junge? Er ist ein absoluter Sonnenschein und total bemüht, Arbeit zu finden, beziehungsweise eine Ausbildung zum Landwirt zu machen. Bis jetzt leider ohne Erfolg. Welche Möglichkeiten seht ihr, dass er wohnungsmäßig irgendwo unterkommt? Das war quasi jetzt die Anfrage und ja, gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Es sind schon viele Sachen, die dort genannt sind, die rechtlich schon bewertet wurden und die auch richtig bewertet wurden. Wir haben als erstes mal die Problematik, die wir hier lösen müssen, ist A, Wohnung, B, Geld und das dritte ist die Krankenversicherung. Und in dem Fall haben wir auch noch eine weitere Baustelle mit der Ausbildung. Ja, also gehen wir als erstes mal auf die Existenzsicherung ein. Ja, Arbeitslosengeld 1 wird auch richtig gesagt, fällt aus, da er weniger als 12 Monate beschäftigt war und dann das Arbeitslosengeld 1 damit einfach entfällt. Das heißt, hier können wir jetzt schon direkt einen Haken hintermachen. Das zweite, was wir dann immer prüfen müssen, ist Bürgergeld, also das SGB II. Und da müssen wir gucken, ist denn das Jobcenter zuständig am Ort, wo er jetzt aktuell ist oder am geplanten Wohnort? Und auf jeden Fall würden wir erstmal einen Antrag auf Bürgergeld stellen. Da gibt es denn, das ist wahrscheinlich die meisten bekannt, Regelbedarf, Kosten der Unterkunft und wenn er dort versichert ist, dann auch natürlich über die Krankenversicherung ist er mit versichert. Jetzt ist es allerdings bei ihm so, dass es diese U25-Grenze gibt. Das heißt, unter 25 werden Personen nochmal gesondert betrachtet. Und lassen wir es übers Knie brechen. Wer unter 25 ist, soll eigentlich bei den Eltern wohnen. Das ist so die Quintessenz. Da sagt dann die Grundsicherung im Kern, naja, dann zieh doch wieder nach zu Hause, also zieh doch wieder nach Hause zu Mutti und dann sparen wir uns die Kosten der Unterkunft, beziehungsweise können uns die denn teilen, beziehungsweise ihr könnt euch die denn teilen. Das ist der Grundsatz, ja, da gibt es allerdings auch Ausnahmen und hier haben wir jetzt eine, wenn zum Beispiel die Unzumutbarkeit der Rückkehr in die Herkunftsfamilie vorliegen sollte, also, und das ist gerade, wenn es ein Zerwürfnis gibt, wenn es halt Gewalt gab, dann ist die Unzumutbarkeit schon anzunehmen. Allerdings musst du das dann auch, beziehungsweise der Betreute oder du als Betreuer, musst das denn ganz genau begründen, warum es jetzt notwendig ist, dass die Person trotzdem eigenen Wohnraum dann braucht. Also das Ganze ist immer gut, wenn es mit Attesten gespickt ist. Das heißt, dass du dir dann irgendwie ein ärztliches Attest holst, eine psychologische Beratung, die sich mit der Thematik beschäftigt hat, dass es da auf jeden Fall Unterlagen gibt. Ja? Also vielleicht Arztbriefe aufgrund traumatischer Erlebnisse. Also wir reden da wirklich von sehr, sehr intensiven Gewaltanwendungen. Also das kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen. Es ist halt immer eine Einzelfallprüfung. Aber im Kern reicht es halt nicht, wenn man einfach nur mal laut angebrüllt wurde zu Hause, weil man das Geschirr nicht in die Spülmaschine getan hat oder sonst was. Das ist unschön, ja, sollte man auch nicht tun, aber ist noch kein Grund zu sagen, ich ziehe jetzt meinen Joker und ziehe in eine eigene Wohnung. Das würde jedenfalls an der Stelle nicht reichen. Ja, also das ist ein sehr sensibles Thema, damit muss man auch sehr gut und sehr sorgsam umgehen, aber in der Regel wird das durch die Jobcenter dann auch wohlwollend geprüft, wenn es entsprechende Unterlagen gibt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wer jetzt dann zuständig ist als erstangegangene Behörde. Muss auch erstmal zahlen. Deswegen würde ich jetzt immer als erstes einen Bürgergeldantrag stellen. In diesem Fall, das Bürgergeld oder beziehungsweise das Jobcenter würde dann immer sagen, ja, aber es könnte ja ein Sozial, ein Anspruch nach SGB 3 vorliegen, also Arbeitslosengeld 1. Ja, und dann würde man immer sagen, nein, liegt nicht vor, weil wir haben das geprüft. Ja, das muss man, da muss man dann immer noch eine Absage dann, dann sich holen. Die Frage ist, wer denn den Vorschuss dann erteilen muss, und das kann auch gut sein, dass das dann erstmal das SGB 2, also das Jobcenter ist, dass die dann vorschießen müssen. Ein weiterer Schritt oder ein weiteres Gesetz, was man kennen sollte, ist das SGB 8. Dort gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der Jugendhilfe für junge Volljährige auch Hilfen zur Verselbstständigung zu bekommen. Das heißt, da sollte man sich nochmal mit dem Jugendamt in Verbindung setzen. Und das kann dann entsprechend auch sein, dass es betreutes Einzelwohnen oder betreutes Wohnen in Wohngruppen, dass das Ganze dann unterstützt wird. Also auf jeden Fall Hilfen zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige. Das sind auch Hilfen, die ja über das 18. Lebensjahr hinausgehen, in der Regel bis zum 21. Lebensjahr. Und dann halt übergleiten, denn teilweise in die Eingliederungshilfe. Da würde ich auf jeden Fall mit dem Jugendamt nochmal in diesen Fällen Kontakt aufnehmen, dass man das Ganze dann so ein bisschen dann konkretisiert und dann sagt, welche Hilfen möglich sind oder was genau notwendig ist. Eine weitere Option, die man noch hat, ist natürlich auch, dass man selber guckt, wo es eine Wohnheimeinrichtung gibt, beziehungsweise betreutes Wohnen gibt, um ihn dann direkt dort halt unterzubringen. Caritas, Diakonie, also gibt es spezielle Träger, die auch gerade mit Jugendlichen, also Heranwachsenden, da sehr gut arbeiten können. Also da kann man dann auf jeden Fall mal schauen, ob man da was denn hinbekommt. Unterhaltspflicht, ja, die Unterhaltspflicht besteht. Das ist natürlich so, also in dem Fall, den wir jetzt hatten, ist der Elternunterhalt abgelehnt worden. Da muss man jetzt nochmal genau prüfen, warum das jetzt genau passiert ist. Gab es formale Gründe oder ist das Einkommen der Eltern einfach zu niedrig? Aber grundsätzlich gibt es auch über das 18. Lebensjahr hinaus einen Anspruch auf Unterhalt, der dann auch geprüft werden muss. Meistens ist es so, dass auch das Jobcenter bzw. dann die anderen Hilfen, die da reingehen, das natürlich auch prüfen, um halt als nachgelagerte Hilfen denn darauf zurückgreifen zu können. Jetzt hatte der Junge noch als Wunsch, dass er gerne in die Landwirtschaft gehen will. Also da gibt es natürlich dann über die Agentur für Arbeit, ja, die haben Berufsberatungen. Dort kann man sich dann auch Dort kann man sich dann ansiedeln und kann dann sagen, okay, wir brauchen hier Unterstützung. Es gibt Ausbildungsbörsen, an die man sich wenden kann. Und das würde ich empfehlen, also gerade im Rahmen der Landwirtschaft, je nachdem, wo man ist, regionale Betriebe ansprechen. Also es gibt Möglichkeiten von Einstiegspraktika, dass man dann einfach bis hin zur Saisonarbeit oder je nachdem, wo man dann sein möchte, dass man sich da erstmal bewähren kann. Und meine Erfahrung ist, also wir sind hier oder die Kanzlei bzw. meine Tätigkeit ist ja im ländlichen Raum, da weiß ich, dass gute und freundliche Arbeitskräfte gern genommen werden in der Landwirtschaft, wenn sie anpacken können. Dementsprechend kann man da auf jeden Fall sehr schnell kann man sehr schnell einen guten Job und gutes Geld dann verdienen. Die Aufnahme einer Ausbildung, da kommt es immer drauf an, also da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel BAB, also Berufsausbildungsbeihilfe, oder es gibt Wohngeld, da kann man dann auch schauen. Teilweise, wenn es jetzt Personen mit Handicap sind, gibt es auch Unterstützungsleistungen durch die Arbeitsagentur, die teilweise bis zu 100% der Lohnkosten entsprechend übernommen bekommen. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal mit der Bundesagentur dann sprechen. Das, was man hier noch empfehlen kann, ist, dass man dem Jungen irgendwie so ein bisschen psychosoziale Kompetenzen mitgibt, beziehungsweise Beratungsstellen vielleicht mal aufsucht und mit ihm dann versucht, auch das, was passiert ist, oder nicht ich als Betreuer oder du als Betreuer, sondern generell, dass er dann damit vielleicht nochmal sich auseinandersetzt. Ja, das wären so meine Gedanken, wie man so einen Fall denn lösen kann. Das heißt, was hast du als Betreuer zu tun? Geh zum Jobcenter, Jugendamt wäre eine Baustelle und Krankenkasse. Das haben wir jetzt so ein bisschen sträflich vernachlässigt, weil es an sich jetzt nicht das große Problem ist. In dem Moment, wo er im Leistungsbezug ist, wird er natürlich dann auch, werden auch die Kosten da an der Stelle übernommen. Das heißt, rechtzeitig beantragen, kommen wir gleich noch zu, was denn passieren kann, wenn es nicht passiert. Dementsprechend ja, sollte man da auf jeden Fall sich mit denen in Verbindung setzen und sagen, Antrag ist gestellt, und dann läuft das eigentlich auch ganz vernünftig mit der Krankenkasse. Da muss man allerdings gucken, ob jemand dann freiwillig gesetzlich versichert wird, ob er familienversichert wird, was eine Vorrangleistung dann ist, was vermutlich dann noch der Fall sein wird. Im Zweifel muss man da noch Mitwirkungspflichten denn der Eltern sehen. Das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber das kann man dann einfach erfragen, wenn man denn sich mit der Krankenkasse in Verbindung setzt. Da gibt es Beratungspflichten aus dem SGB I, die dann erfüllt werden müssen. Die sind sehr umfangreich, und dann kann man einfach sagen, dass derjenige dann ja jetzt im Leistungsbezug ist und dann darüber versichert wird. Aber das Jobcenter wird sich dann schon auch dann melden, ob sie dann vielleicht aus dieser Verpflichtung herauskommt. Da kann man sich auf jeden Fall sicher sein. Das so zum ersten Fall. Die zweite Anfrage, die es gab, geht um die Vergütung. Hallo zusammen, die vorläufige Betreuung ist nun nach 6 Monaten bisher nicht verlängert worden. Bedarf an Betreuung ist weiter vorhanden und wird sicher auch verlängert, wenn das Gericht sich mal darum kümmert. Ja, Überlastung vom AG ist bekannt. Ist ein Klassiker auch. Ab wann wird die Betreuung wieder als neue Betreuung vergütet? Es war mal irgendwo von einem Zeitraum zwischen 2 und 14 Tagen als Mindestpause die Rede. Gibt es eine Norm oder ein Urteil, um sich darauf berufen zu können? So, und das Schöne ist, dass ich an der Stelle gar nicht das selbst beantworten muss, denn das hat der Kollege, und da geht ein großer Dank raus. Der hat das beantwortet, der Herr Jochen Winter. Jochen hat darauf im Campus Stellung genommen, und da ist es eigentlich gar nichts Großes hinzuzufügen. Deswegen trage ich einfach mal vor, was er geantwortet hat. Aber das ist, glaube ich, auch für alle anderen, die jetzt das noch nicht gelesen haben, interessant. Der BGH, so schreibt er, 6. Mai 2020, Römisch 12 ZB, 534 aus 19, sagt, dass eine Einzelfallbetrachtung ausgeschlossen ist, und weiter, Zeiten einer vorläufigen Betreuung können daher lediglich in ganz besonderen Ausnahmefällen bei den Vergütungszeiträumen des § 5 VBVVG A, alte Fassung, zu berücksichtigen sein, etwa wenn sich die Betreuerbestellung im Hauptsacheverfahren unmittelbar an die vorläufige Betreuung anschließt. Er schreibt weiter, ich persönlich gehe davon aus, dass man allenfalls dann noch darüber nachdenken könnte, eine Fortsetzung der Betreuung anzunehmen, wenn etwa sonntagabends 24 Uhr der Beschluss ausläuft und montags um 7 der Beschluss mit Anordnung der sofortigen Wirksamkeit zur Geschäftsstelle gelangt. Alles andere ist nicht mehr unmittelbar. Schon bei 2 Tagen würde ich mit entsprechendem Verweis Beschwerde einlegen. Bei 11 Tagen habe ich das bereits erfolgreich getan. Bei 6 Monaten ist da kein Raum für Diskussion. Würde ich so unterschreiben, ja, schön knapp. Genau so ist es, so wie da eine zeitliche Diskrepanz liegt, ist ein Neubeginn einfach durch das Gericht vorzunehmen. Also auch das Gericht hat Fristenkalender, auch das Gericht kann sich beeilen und wenn es das einfach nicht tut, dann laufen einfach die Fristen wieder neu los. Das heißt, wenn ihr eine Lücke habt, dann könnt ihr auch wieder neu abrechnen. Punkt. Da würde ich dann auch so drauf stehen und das würde ich dann auch so vertreten. Ja, also das sind halt alles Fragen jetzt aus dem Campus. Wer von euch noch nicht auf dem Campus ist, ca.betreut.de, betreut mit ROY, könnt ihr euch einfach anmelden, kostenfrei. Und dann seht ihr auch die anderen Antworten beziehungsweise auch die anderen Fragen. Und ist sehr, sehr lehrreich und viele Kollegen sind, also von mir sind jetzt drin, insgesamt sind wir schon über 400, die sich in diesem Campus tummeln. Das heißt, ich kann es nur empfehlen. Genau, und das ist dann auch der Einflug für den Campus Plus. Wer sich da noch anmelden will, das gibt es unter cp.betreut.de. Das ist dann der kostenpflichtige Bereich. Aber wie gesagt, den Stammtisch, den gibt es auch im normalen Campus. Alles kostenfrei an der Stelle. Dann einfach mal reinschauen. Ihr werdet sicherlich auch fündig. Es gibt ein paar auch Downloads, wie zum Beispiel den, wie ich immer gesagt habe, oder der auch öfter angefragt wird, dass ich ihn verschicke, der Erstfragebogen, den gibt es dann in der Mediathek. Quatsch, in der Betreuerwerkstatt ist das. Da könnt ihr es euch dann runterladen. Kommen wir zum letzten Fall. Da geht es um eine Versorgungslücke. Ja. Die Kollegin schreibt, hallo zusammen, ich habe eine Betreuung übernommen mit folgenden Eckdaten. Übernahme der Betreuung 31.10.25, Vorbetreuer war im Juni aus dem Amt entlassen, da nur einstweilig wegen Klinikaufenthalt in anderer Stadt. Der Betreute ist im Juni in eine Einrichtung der Intensivpflege gezogen, sieht nach außen wie ein Pflegeheim aus, ist aber eine Wohngemeinschaft. Betreuter hatte vorher SGB-II-Leistungen am 27.08. geht Aufhebungsbescheid des Jobcenters raus, Leistungen werden zum 1.10. aufgehoben. 27.08., 1.10. eine Aufhebung. Vorbetreuer war schon aus dem Amt entlassen, ja, hatten wir gesagt, im Juni. Hat Anfang September aber noch formlos hinterhergeschoben, dann einen Antrag auf Hilfe zur Pflege. Ich gehe mal davon aus, das soll vielleicht sogar ein Sozialhilfeantrag sein. Am 7.10. hebt das Jobcenter die Leistung rückwirkend zum 2.6., zum 3.6. auf, das war der Einzug in die Intensivpflege, und fordert alle Leistungen zurück. Gegen diesen Bescheid vom 7.10. habe ich noch am letzten Tag vorsorglich einen Widerspruch eingelegt. Die Begründung hat sich mittlerweile als nicht korrekt erwiesen, aber ich habe den Widerspruch noch nicht zurückgenommen. Das ist auch gut so, bereits an der Stelle. Betreute ist der 30.09. ohne Krankenversicherungsschutz. Ich bin dabei, den Antrag zur Pflege zu stellen und auf Grundsicherung, da es sich um eine WG und kein Pflegeheim handelt. Nun die Frage. Das Sozialamt sagt, zum 1.9. ist der formlose Antrag gestellt. Scheinbar gilt ja für beide SGB-12-Leistungen. Ich muss aber ja rückwirkend zum 3.6. Leistungen stellen, da sonst eine Versorgungslücke entsteht. Kann ich eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand beantragen? Wenn ja, wie? Habe ich noch nie gemacht. Oder wie kann ich hier am besten vorgehen? Oder nutze ich den Widerspruch gegen den zweiten Jobcenter-Bescheid? Also, fassen wir das nochmal zusammen. Das heißt, bis 2.6. war der ganze die Person im SGB-II-Bezug, ja, ist dann gewechselt, ist dann in eine Intensivpflege gegangen, Und ja, es gab jetzt halt eine Veränderung in Richtung Pflegefall. Damit endete natürlich, oder die Zuständigkeit ließ sich, also und so wird das auch gesehen, ließ sich halt dann entnehmen, dass vermutlich jetzt keine Jobcenter-Leistungen mehr zuständig sind, sondern Sozialamt. Ja, aber es hat halt niemand diesen Antrag gestellt, weil natürlich das Ganze auch ausgelaufen ist. Ja, und jetzt fehlt so ein bisschen auch noch eine Information. Auf jeden Fall ist am ersten, der erste Aufhebungsbescheid vom Jobcenter kam am 27.8. Dort haben sie gesagt, zum 1.10.25 muss dann aufgehoben werden. Faktisch ist es so, dass das Jobcenter nicht mehr zahlen will ab Oktober. Das kann ich auch verstehen, also kann man auch mitgehen. Jetzt hat der Vorbetreuer noch, obwohl er gar nicht zuständig war, den Antrag gestellt. Und daraufhin hieß es, okay, den nehmen wir jetzt so an, ab 1.9. Gehen wir mal davon aus. Das Jobcenter hat dann rückwirkend gesagt, wir wollen alles ab 3.6. wieder zurückhaben. So, und jetzt ist halt sie als Betreuerin drin und legt Widerspruch ein. Die Wiedereinsetzung ist jetzt hier aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Ja, das ist, wenn Fristen versäumt wurden, dann musst du, dann gehst du in die Wiedereinsetzung. Also wenn eine Widerspruchsfrist quasi verpasst wurde, das ist jetzt hier aus meiner Sicht nicht der Fall. Ja. Hier geht es nämlich um den Zeitpunkt der Antragstellung, nicht um eine Frist. Womit wir hier schon weiterkommen, ist ein Widerspruch, also der Widerspruch vom 7.10. Also damit können wir wirklich was anfangen. Und war auch gut, dass er noch so eingelegt wurde. Jetzt ist ja hier gesagt worden, und das vielleicht so am Rande, dass der Widerspruch falsch begründet wurde. Ja, das ist total egal, ob dieser Widerspruch falsch begründet ist oder nicht. Denn ein Widerspruch ist im Prinzip nur die Möglichkeit der Behörde, eigene Fehler zu reparieren. Das heißt, die Behörde kann sagen, ja, da haben wir jetzt Mist gebaut, das reparieren wir jetzt und wir machen im Rahmen eines Abhilfebescheides, kriegst du dann die richtige Entscheidung. Also, bevor es ein Gerichtsverfahren gibt, kann die Behörde an sich nochmal prüfen, ob du den jetzt schreibst oder ob du den nicht schreibst. Ja, ist an der Stelle total irrelevant, weil sie müssen dann selber ihre Entscheidung überprüfen. Ja, also es ist, muss man sich so vorstellen, wie da wird jetzt etwas hingeworfen und dann macht einen jemand darauf aufmerksam und dann hat man die Möglichkeit nochmal zu gucken, oh, das ist da jetzt, glaube ich, falsch, das muss ich wieder aufheben, was da hingeworfen wurde. Dann kann man es selber reparieren. Wenn aber ich hingucke und sage, das Hingeworfene passt, dann muss halt jemand anders, also das Gericht, darüber entscheiden, ob das wirklich das Hingeworfene, also auf die Erde, ob das denn wirklich da liegen bleiben kann oder ob es nicht liegen bleiben kann. Ja, vielleicht ein plastischeres Beispiel für diese Thematik. Das bedeutet also, das Gericht kann sich das Ganze noch einmal anschauen und kann dann selber dem halt abhelfen. Jetzt müssen wir sagen, wir haben hier zwei Bescheide. Ja, wir haben den ersten mit der Aufhebung zum 1.10. Das finden wir ja eigentlich ganz gut. Ja, also würde ich sagen, weil das bedeutet, okay, wir bezahlen bis zum 1.10. weiter und dann sind wir raus. Ja, würde ich auch an der Stelle so unterschreiben. Die Rückforderung ist jetzt so das Problem. Ja, weil die Rückwirkung auf den 3.6., das war ein Zeitpunkt, und da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren, aber das ist ein Zeitpunkt, in dem es keinen Betreuer gab. Ja, also in dem Moment, wo die Person dann nicht den Antrag stellen konnte. Der Antrag wurde gestellt zu einem Zeitpunkt, als es auch noch gar keinen Betreuer gab, weil sich jemand ge bemüßigt gefühlt hat, ihm zu helfen. So nehme ich jedenfalls jetzt mal den Antrag, weil die erste Möglichkeit, wann eine Stellung eines Antrages war, war eigentlich zum 31.10., also mit der neuen Betreuerbestellung des Betreuers, weil die Frage ist, und da müsste man dann halt auf muss man in die Betreuungsakte gucken, warum jemand eine Betreuung hatte, warum das nicht funktioniert hat. Also wenn es aber eine Intensivpflege-WG ist, kann man sich schon vorstellen, dass die Person nicht dazu in der Lage ist. Ja? Und da ist dann auch die Frage, wie man sowieso mit dem Fall umgeht. Das Hauptproblem, was wir jetzt allerdings hier haben, ist, wenn das, also das Jobcenter muss irgendwie Bescheid gekriegt haben, weil sonst hätte es nicht diesen ersten Aufhebungsbescheid gegeben am 27.8. Das bedeutet allerdings, dass man hätte mit dem 27.8. auch mitteilen müssen, dass man jetzt die Leistungen im Prinzip einstellt und dass ein neuer Antrag gestellt werden muss. So. Und das hätte man spätestens dann machen müssen, also beim zweiten Bescheid, den man dann, also wo man sagt, okay, wir hätten das Geld jetzt gerne wieder, da wird ja gesagt, wir wollen alles wieder haben. Ja, zahl das bitte ab dem 3.6. wieder zurück. Du hättest da denn den Antrag stellen müssen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das geht nicht. Und in diesen Fällen geht man eigentlich davon aus, dass es möglich ist, also dass die Leistungen erstmal weitergezahlt werden bis zu einer Möglichkeit der Antragstellung. Ja, also der erste Bescheid ist aus meiner Sicht, also wie müsste man es, wie wäre es aus meiner Sicht dann richtig gewesen? Wie gesagt, da fehlen jetzt leider ein, zwei Informationen. Der erste Bescheid geht ja bis 1.10. Ja? Die Frage ist, auf welcher Basis jetzt diese Entscheidung getroffen wurde. Ja, wurde gesagt, dass er ab 1.10. nicht mehr in der Lage ist, quasi 3 Stunden zu arbeiten, wurde das festgestellt. Ja, also das bleibt jetzt spannend. Wenn das nämlich nicht festgestellt wird, dann bleibt erstmal das SGB II dafür zuständig, weil es geht nicht so einfach, dass jemand ins SGB XII rübergeschoben werden kann. Da gibt es schon die eine oder andere Voraussetzung. Ja, das muss geprüft werden. Manchmal versucht man sich damit denn so ein bisschen noch zu behelfen. Meine Vermutung ist, dass am 27.8., wenn der Bescheid ergangen ist, dann war die Zahlung schon angewiesen. Und das heißt, dass ab 1.10. keine Zahlung, also zum 1.9. war schon angewiesen, dass ab 1.10. dann keine Zahlung mehr erfolgen sollte. Aber das geht ja nicht, also es geht nicht so, dass man es einfach einstellen kann. Also da muss es auf jeden Fall noch die ein oder andere Information denn geben. Die Rückforderung, ja, muss das Amt im Zweifel mit dem Sozialamt machen. Und das ist der Hauptpunkt, sie hätten darauf hinweisen müssen. Sie hätten darauf hinweisen müssen, dass Sozialleistungen gezahlt werden müssen, beziehungsweise, also vom Sozialamt, sie hätten es an das Sozialamt weiterleiten müssen. Ja, also in dem Fall, dass man dann sagt, also oder die Unterstützung, Beratungsleistung anbietet und sagt, dieser Antrag, beziehungsweise du musst jetzt deine Leistungen woanders beantragen. Wir sind nicht mehr zuständig. Ja? Wie gesagt, was das Weiterleiten angeht, aus meiner Sicht hätte das dann erfolgen müssen. Es hätte auch eine Rückrechnung zusammen mit dem Sozialamt erfolgen müssen in erster Linie. Da ist noch die Frage, ob man denn die restlichen Beträge erstatten kann. Aber aus meiner Sicht gibt es dort keine restlichen Beträge. Dann eben, weil einfach ein Leistungsbezug die ganze Zeit bestand. Ja? Und es jetzt nicht darauf abgestellt werden kann, dass die Person, die ja gar nicht in der Lage war, zu dem Zeitpunkt den Antrag zu stellen, sie wurde einfach hilflos liegen gelassen. Ja? Und war nicht verantwortlich dafür, dass der Antrag nicht rechtzeitig gestellt wurde. Ab wann der Übergang stattfindet, ja, das muss zwischen den Leistungsträgern dann ausbaldowert werden. Aber das ist nicht Aufgabe des Betroffenen. Und dementsprechend ist der Widerspruch aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Und aus meiner Sicht wird er auch in, auf jeden Fall in Teilen, da fehlen jetzt ein paar Infos, wie gesagt, aber auf jeden Fall in Teilen, was jedenfalls rückwirkend zum 1.8., weil 27.8. der Bescheid, rückwirkend hätte es Beratungspflichten mindestens geben müssen. Wenn die nicht erfolgt sind, hätten auf jeden Fall ab 1.8. einen Anspruch dann noch auf Leistungen, auch durch das Sozialamt, nicht erst ab 1.9. Die Krankenversicherung, und das ist ja so ein bisschen der zweite Punkt, die Krankenversicherung läuft ja auch an der Stelle weiter. Also aus meiner Sicht, was ich ja gesagt habe, ist es so, dass es hier gar keine Lücke gibt. Und in dem Fall würden dann auch die Kosten der Krankenversicherung auch entweder vom SGB II oder halt vom SGB XII übernommen werden. Das heißt, Das eine ist halt die Pflichtversicherung über das Jobcenter und ansonsten wechselt er und das nahtlos dann in die Pflichtversicherung beim Sozialamt. Ja, beziehungsweise wenn er freiwillig gesetzlich versichert ist, dann per Beitragsübernahme. Ja, das wäre dann aus meiner Sicht so umzumelden. Also man sollte das mit der Krankenkasse kommunizieren, dass das dann der Fall ist. Im Zweifel hat man hier jetzt, wenn es wirklich eine Lücke jetzt gibt, ja, dann würde man die erstmal im Rahmen der freiwilligen Versicherung schließen. Das heißt, Mindestbeitrag, wenn es gar keine Leistungen gibt, würde man diesen Mindestbeitrag festlegen. Also angenommen, es gibt wirklich jetzt kein Geld für 1-2 Monate, falls das mal der Fall ist, dann gibt es einen geringen Betrag, den man dann da zahlen muss. Den kann man auch dann teilweise ratenweise, wenn es jetzt in dem Fall die beiden Monate wären, die Lücken, dass man das dann abstottert. Und das würde man allerdings erstattet bekommen, wenn dann im Rahmen einer Klage der vollumfängliche Leistungsumfang wiederhergestellt wird. Das heißt, in dem Moment werden dann die privaten gezahlten Summen rausgenommen und da wird dann quasi der staatliche Anteil reingesetzt und dann bekommt man halt das Geld, was man gezahlt hat, auch wieder. Ja, aber es ist denn ein lückenloser Versicherungszeitraum denn da. In dem Fall, wie gesagt, aus meiner Sicht 1.8. Kann man annehmen. Jedenfalls jetzt nach dem Bereich würde es 2 Monate jetzt betreffen. 3.6. Also wenn man jetzt das denn so sieht, beziehungsweise 6.7. Genau, wären denn die in Rede stehenden Zeiträume, die man dann erstmal abdecken müsste, damit man diese Lückenlosigkeit hinkriegt. Ja, und also deswegen gute Aussichten aus meiner Sicht, was den Widerspruch dann angeht. Zuständigkeitswechsel, wie wir es jetzt hier haben, ist immer ein schwieriges Thema. Da sind eigentlich die beiden Träger gefragt und nicht du als Betreuer. Ja, so viel vielleicht dazu. Das war es auch schon für diese Folge. Was heißt, das war es schon? Das war jetzt eine etwas sehr lange oder längere Folge, aber ich glaube, da waren viele Sachen drin, die auch spannend sind. Und ja, vielleicht kriegen wir dann im Campus auch mitgeteilt, wie es da weitergeht. Einfach dann mal schauen. Versorgungslücke heißt der eine Fall. Da kann man dann einfach mal nachschauen, was denn vielleicht als Ergebnis rauskam. Das war's von mir. Ich darf auf die nächste Folge schon ein bisschen hin spoilern und hinweisen. Da stelle ich euch vor, was im Jahr 2006 bei Betreut alles passieren wird. Ja, also es gibt eine neue Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, beziehungsweise wir haben ja die Startrampe modifiziert. Aber das alles gibt es dann halt in einer Sonderfolge in wenigen Tagen. Dann freut euch drauf. Denn, ja, vielleicht habt ihr Lust, dann mit mir ein Programm durchzuziehen. Würde mich freuen. Wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr natürlich einfach auch schreiben. Seid bitte da nicht sauer, wenn es halt wirklich nicht zeitnah wird. Ich versuche alle Sachen zu bearbeiten, aber manchmal fehlt einfach dann die Zeit, um es dann in der Fülle oder in der Breite, wie ich es möchte, dann auszuführen. Also, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Wir hören uns dann in wenigen Tagen wieder. Macht's gut!